In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Essay des Historikers und Journalisten Dr. Philipp Gut. Anlässlich des 150. Geburtstags von Thomas Mann spricht er über das lebenslange Ringen des Schriftstellers um die Idee einer deutschen Kultur.
Wo ich bin, ist die deutsche Kultur, soll Thomas Mann gesagt haben, als er am 21. Februar 1938 in New York von Bord des Atlantikschiffs Queen Mary stieg. So überliefert es sein Bruder Heinrich. An anderer Stelle schrieb Thomas Mann eigenhändig und verbrieft: Wo ich bin, ist Deutschland. Bescheidenheit klingt anders. Wie kann ein Schriftsteller, auch wenn er Nobelpreisträger und zweifellos einer der größten Romanciers des 20. Jahrhunderts ist, von sich behaupten, Deutschland, die deutsche Kultur zu verkörpern? Die Antwort führt mitten in die tragischen Verwerfungen der deutschen Geschichte. Wo ich bin, ist Deutschland. Das ist weniger Ausdruck eines übersteigerten literarischen Egos als vielmehr eine notwendige Reaktion auf den Nationalsozialismus und das Exil. Die Nazis haben Thomas Mann und seine hochbegabte Celebrity-Familie mit Ehefrau Katja und den Kindern Erika, Klaus, Golo und so weiter vertrieben, zuerst in die Schweiz, dann nach Amerika. Mit seinem Statement, die deutsche Kultur zu verkörpern, parierte er den Anspruch der nationalsozialistischen Machthaber, Gralshüter allen Deutschtums zu sein. Wenn es eine vom Nationalsozialismus unabhängige deutsche Kultur geben sollte, musste sie im Ausland überleben. Dort erfuhr der Autor, wiewohl er doch sehr an Deutschland hing, die Zitat «Flüchtigkeit äußerer Sesshaftigkeit». Heimat bewahrte er sich in seinen literarischen Arbeiten, in der deutschen Sprache, in den Überlieferungen der deutschen Kultur. Schon Heinrich Heine, ein berühmter deutscher Exilant des 19. Jahrhunderts, hatte vom portativen Vaterland gesprochen, vom Vaterland, das man mit sich trägt und das einem niemand nehmen kann. Was ist Deutschland? Wer sind die Deutschen? Worin besteht die deutsche Kultur? Das sind Fragen, die kaum eine so intensiv gestellt und so vielschichtig und differenziert beantwortet hat wie Thomas Mann. Es sind Fragen, die heute noch umtreiben, die viele aber gar nicht mehr zu denken, geschweige denn zu formulieren wagen. Wer, wie es Thomas Mann tat, zeitlebens auf unterschiedlichsten Pfaden dem Wesenskern einer deutschen Kultur nachspürte, auf den würde heute schnell die Nazi-Keule niederfahren. Deutsch gilt vielerorts als Pfui. Angestachelt fühlen dürfen sich die modernen Blockwarte, die Linienrichter des politisch Korrekten, beispielsweise von einem Robert Habeck, seines Zeichens Bundeswirtschaftsminister außer Dienst und ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Grünen, der wenig stilvoll verlauten ließ: Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen, ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Man ist versucht zu antworten, wen wundert's? Man merkt es der Politik dieser entgeisterten Elite an, dass Patriotismus für sie ein Fremdwort ist. Die Nation ist ihr längst abhanden gekommen und so handelt sie auch. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Thomas Mann war kein Hurra-Patriot, das ist ja die blöde Verkürzung von Habeck und Konsorten, dass es nur dumpfbackige Patrioten gäbe, sondern einer, der auch das Leiden an Deutschland kannte, einer, der immer beides zu sehen sich bemühte, die Hochs und Tiefs, den Glanz und das Elend der Deutschen. Einfache Antworten gibt es bei Thomas Mann nicht. Dennoch oder gerade deswegen können wir manches von ihm lernen. Wenn wir uns auf seine Gedanken, seine Idee einer deutschen Kultur einlassen, dann stoßen wir auf ein faszinierendes intellektuelles Identifikationsangebot jenseits aktueller und historischer Schützengräben. Es beginnt schon mit dem Stil. Das Schwere leicht, das Leichte schwer. Obwohl er sich bis zur Selbstentblößung mit den Abgründen des Deutschtums befasst hat, einen seiner Aufsätze nannte vielsagend Bruder Hitler, strahlt Manns Werk eine ironische Weltläufigkeit und Eleganz aus, die beim Lesen wie ein anregendes Tonikum wirken. Ein höheres Niveau hat die deutsche Prosa selten erreicht. Schon darin ist der homoerotisch veranlagte sechsfache Familienvater ein wandelnder Gegenentwurf zu jedem Brutalo-Nationalismus und seinen gestanzten Parolen. Ha! Höre ich den Einwand der Belesenen, jetzt unterschlagen sie aber Manns nationalistischen Furor im Ersten Weltkrieg. Da marschierte doch an vorderster rhetorischer Front. Ja, das stimmt und auch wieder nicht. Der Kriegsausbruch löste in Thomas Mann, wie bei so vielen anderen Schriftstellern und Intellektuellen dies und jenseits der Front, einen Begeisterungsrausch aus. Er riss ihn, wie er das formulierte, aus der machtgeschützten Innerlichkeit des wilhelminischen Kaiserreichs, in der er sich nicht um die Niederungen der deutschen Politik und der äußeren Dinge kümmern musste und sich ganz seiner Künstlerexistenz widmen konnte. Kultur versus Zivilisation. Diesen Schock einer gewaltsamen Politisierung, die ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf, verarbeitete er in dem 600 Seiten dicken Essay «Betrachtungen eines Unpolitischen», erschienen 1918. Darin entwarf er das Bild einer deutschen Kultur, die in scharfem Kontrast zur westlichen Zivilisation stand und sich durch ihr unpolitisches Wesen, ihre tiefe Seelenhaftigkeit, Musikalität und Moral auszeichnete, während das zivilisierte Frankreich, der Lieblingserbfeind auf der gegenüberliegenden Rheinseite, als oberflächlich, verzärtelt und demokratisch dekadent galt. Die Betrachtungen eines Unpolitischen waren über weite Strecken eine Abrechnung mit seinem älteren, frankophil und republikanisch eingestellten Bruder Heinrich, auch er ein weltbekannter Schriftsteller, den er als Zivilisationsliteraten verspottete. Dabei wusste er selbst nur zu gut, wie prekär seine Position als angeblich unpolitischer Schreibtischheld war, der die deutsche Machtpolitik und Kriegsmaschinerie schönschrieb. Indem er exzessiv festhielt, was ihn bewegte, machte er bereits den ersten Schritt zur Überwindung seiner martialischen Anwandlungen, Schreiben als Therapie. Dabei sollten wir auch die großen Linien, den weiteren historischen Kontext im Auge behalten. Das 20. Jahrhundert erschütterte das Selbstverständnis der aufgeklärten Moderne. Mit der Urkatastrophe von 1914 begann ein neuer 30-jähriger Krieg, der die Weltgeschichte verändert hat und mit ihr das Bewusstsein des Kulturwesens Mensch. Zu Ende ging damals eine, wie es Thomas Mann formulierte, Friedens- und Sekuritätsepoche mit mündelsicheren Anlagen. So sagte er es in seinem Vortrag Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung von 1947. Mit dieser Erfahrung ist die von Deutschland geprägte Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemeint, insbesondere die Ära des Nationalsozialismus mit ihrem gigantischen Vernichtungswerk. Was 1945 in der Katastrophe endete, hatte seine Wurzeln in einer Krise der modernen Zivilisation, die das Sicherheitsempfinden der Vorkriegszeit Lüge strafte. Auch hier blitzen unschwer erkennbar Parallelen zur jetzigen Zeit auf, eine Zeit, in der wieder Krieg herrscht in Europa. Eine Zeit auch, die verwundet auf die geschichtsvergessene Blindheit der letzten Jahrzehnte und die Illusionen einer Ära der Friedensdividende nach dem Ende des Kalten Kriegs und dem Fall der Berliner Mauer schaut. Auch da wenden sich manche eingekehrt im Gasthof zum ewigen Frieden. Sie täuschen sich genauso wie die Zeitgenossen Thomas Manns. Der Autor der Buddenbrooks, des Zauberbergs, des Dr. Faustus ist, so meine hier vorzutragende These, der herausragende literarische Chronist eben jenes Zusammenhangs von Krise und Katastrophe. Dabei umfasst seine Diagnose zwei Dimensionen: eine allgemeine Krise der europäischen Moderne und eine spezifisch deutsche Variante. In der kritischen Auseinandersetzung mit Nietzsche, dem selbsterklärten Dynamit unter den Denkern und einem von Manns intellektuellen Leitsternen, gewinnt diese Diagnose ihr Profil. Der Philosoph, der schließlich in syphilitischer Umnachtung endete und Pferde umarmte, war für Thomas Mann ein überwacher Registrator, der die Krisensymptome aufzeichnete und damit die kommende Katastrophe ankündigte. Als Kind einer Epoche, welche an sich selbst zu langweilen begann, verschrieb Nietzsche der ermatteten europäischen Kultur das Remedium der, Zitat, größten und furchtbarsten Kriege, also zeitweiliger Rückfälle in die Barbarei. 1947 bezeichnete Thomas Mann diese Idee einer kulturauffrischenden Funktion des Kriegs als Fantasie eines Unerfahrenen. Nietzsche hatte von Dingen geredet, von denen er nicht wusste, was sie praktisch bedeuteten. Nach den beiden Weltkriegen mit ihren Dutzenden Millionen Toten brauchte das Gemetzel nicht mehr philosophisch angespornt zu werden. Die Exzesse der Inhumanität, die das blutige 20. Jahrhundert hervorbrachte, machten die Unverzichtbarkeit humaner Standards bewusst. Besonders bemerkenswert ist nun, Manns Kritik an Nietzsche ist keine Kritik von außen. Er selbst ist durch die Krise der entzauberten Moderne hindurchgegangen. Auch er kannte die Neigung, die verlorene Einheit der ausdifferenzierten Gesellschaft zu suchen und die Komplexität der modernen Zivilisation durch einen Kult der Tiefe zu überspielen. Die eigene zivilisationskritische Karriere des Jahrhundertromanciers fußt auf Nietzsches Gedanken. Während er die Zweckrationalität der Zivilisation verachtete, hielt er Kultur und Barbarei für vereinbar, für zwei Seiten derselben Medaille. In dieser Logik ging die Kultur aus der dionysischen Produktivkraft des Lebens hervor, die jenseits von Gut und Böse wirkt. Der Künstler muss keinen Moraltrompeter von Säckingen geben, er kann ein Schuft, ein Verbrecher gar sein. Als Kernbereich kultureller Tätigkeit war die Kunst keineswegs die Stimme der Vernunft, sondern vielmehr außerhalb der bürgerlichen Vernunft angesiedelt. Diese Einsicht war, wenn wir das Werk historisch betrachten, der Ausgangspunkt von Manns kulturtheoretischen Reflexionen, wie es im Jahr 1909 notierte, selbst noch unerfahren. Aber dann kam der große Krieg mit seinem nationalistischen Erweckungserlebnis. Das Jahr 1914 machte dabei in der Entwicklung von Thomas Manns politischem Denken insbesondere auch deshalb Karriere, weil der Krieg die zuvor gedanklich längst vorbereitete Nähe von Kultur und Barbarei sinnfällig vor Augen zu führen schien. Hatten die Dichter und Denker und Deuter es nicht vorausgeahnt? Thomas Mann jedenfalls engagierte sich, wie die meisten Künstler und Intellektuellen der Zeit, für die kriegführende deutsche Nation. Den Gegensatz von Kultur und Zivilisation lud er nun politisch auf. Die Kultur, die er vorher universell gedacht hatte, war nun typisch deutsch und die Zivilisation war westlich, angelsächsisch, vor allem aber französisch. Hier müssen wir freilich ganz genau hinschauen. Und entdecken ein Paradox. Diesen ideologischen Kampf, der Thomas Mann zu einem eminent politischen Autor machte, trug er im Namen der von ihm als wesentlich unpolitisch definierten deutschen Kultur aus. Und damit gerät nun jene zweite, spezifisch deutsche Dimension der Krise in den Blick, die Manns umfangreiches Werk reflektiert. Der emphatische deutsche Kulturbegriff, der im späten 18. Jahrhundert auf den Weg gebracht worden war und die Weltsicht der aufsteigenden bürgerlichen Schicht bestimmte, neigte zu einer Verachtung des Politischen, die Folgen hatte. Weil sich das Bürgertum nach dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs für die öffentlichen Angelegenheiten, die Res Publica, großenteils unzuständig fühlte, ließ es Raum für die extremen Gegner der Republik. Aufgrund dieser Einsicht revidierte und justierte Mann in den 1920er Jahren seinen Kulturbegriff. Er forderte, die Deutschen müssten ihr Kulturverständnis um ein demokratisch-soziales Element erweitern, also in gewisser Weise und innerhalb seines geistigen Koordinatensystems gedacht, verwestlichen. Deutsche Mitte zwischen Ost und West. Der so geläuterte Thomas Mann wurde zu einem frühen Warner vor dem heraufziehenden Nationalsozialismus und zu einem vehementen Verteidiger der Weimarer Republik, ohne dass er sein ästhetisches Unbehagen an der Politik und ihrer propagandistisch vereinfachten Sprache je verloren hätte. Er versuchte, dem unseligen Staatswesen, das keine Bürger hatte, etwas wie Idee, Seele, Lebensgeist einzuflößen, als klassischer Vernunftrepublikaner. Dies tat er nicht nur in unzähligen Reden und Essays, die ihn nach 1933 zum bekanntesten Kopf der Emigration und bedeutendsten intellektuellen Gegenspieler Adolf Hitlers machten, sondern auch in seinem literarischen Werk. Wer sich auf die Spuren von Thomas Manns lebenslanger Beschäftigung mit dem deutschen Wesen und Unwesen macht, muss deshalb auch und besonders seine großen Romane lesen. Im Zauberberg, der 1924 erschien und als Zeitbild der europäischen Epochenschwelle 1914-18 gelesen werden kann, setzte Mann seine Erkundungen der deutschen Seele mit anderen, eben literarischen Mitteln fort. Der Held Hans Castorp fährt mit einem lungenkranken Vetter nach Davos und wird dort selbst zum Kurgast und Patienten. In der Tradition des deutschen Erziehungsromans setzt man seinen Protagonisten sinnlichen und übersinnlichen Abenteuern aus und er stellt ihn zwischen die intellektuellen Streithähne Lodovico Settembrini, einen italienischen Wiedergänger des Zivilisationsliteraten, und den Osteuropäer Leo Nafta, den Propheten einer Revolution des antihumanen Rückschlags, der die bürgerliche Humanitätsepoche hinwegfegen will. Das erinnert an den Terror der russischen Revolution und nimmt frappierend den Schrecken der Hitlerherrschaft vorweg. Bedeutsam im hier interessierenden Zusammenhang ist nun, wie der Autor das unbeschriebene Blatt des Protagonisten, das Sorgenkind des Lebens, wie er es nennt, als Verkörperung einer deutschen Mitte zeichnet. Castorp lässt sich zwar von beiden intellektuellen Vaterfiguren beeinflussen, neigt mal hier, mal dorthin, wählt aber schließlich eine Alternative zu den Alternativen, einen Mittelweg zwischen der mystischen Gemeinschaft des Ostens und dem windigen Einzeltum des Westens, einen Mittelweg also zwischen Kollektivismus und Individualismus. Darin ist unschwer ein politisches und, wenn man so will, geopolitisches Statement zu sehen, das wir heute wieder mit erhöhter Aufmerksamkeit betrachten. Ist Deutschland unverbrüchlicher Teil des transatlantischen Bündnisses? Trägt dieses Bündnis überhaupt noch? Und was ist mit der zerbrochenen Achse Berlin-Moskau? Ist sie noch zu reparieren? Will man sie noch reparieren? Oder sollte sich Deutschland vielmehr von West und Ost emanzipieren? Hieße das dann, sich noch enger an Brüssel anzulehnen? Oder eben gerade nicht? Hat sich die Bundesrepublik letztlich auch deshalb auf Gedeih und Verderb an die Europäische Union ausgeliefert, weil sie sich, historisch vergiftet und diskreditiert, tief drinnen immer noch selbst misstraut? Solche Fragen auf der Suche nach der deutschen Identität in sich wandelnden Zeiten sind nicht neu. Sie sind ein Déjà-vu, wenn wir unter anderem die Werke von Thomas Mann studieren. Bei ihm hat das Ganze im Zauberberg aber noch eine weitere Dimension, nämlich eine Abkehr von der radikalromantischen Todessehnsucht, die der deutschen Kultur eben auch innewohnt. Im berühmten Schneetraum, bei dem Hans Castorp in den weißen Massen der Davoser Berge beinahe untergeht, fasst er den Entschluss zum Leben und zur Liebe. Ich will dem Tode Treue halten in meinem Herzen, doch mich hell erinnern, dass Treue zum Tode und Gewesenen nur Bosheit und finstere Wollust und Menschenfeindschaft ist, bestimmt sie unser Denken und Regieren. Dann folgt kursiv der Merksatz: Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Das ist die Quintessenz von Castorps Bildungsprozess im Zauberberg und es ist einmal mehr so etwas wie die Selbsttranszendenz deutscher Kultur. In diesem Sinne behandelt der Roman den Ennui des Fin du Siècle, der Erlösung im großen Krieg sucht. Die Retrospektive wird dabei von einer Gegenwartskritik überblendet, die im Wissen um den Zusammenhang der Epoche, die mit der Urkatastrophe von 1914 begann, wegweisenden Charakter annimmt. Der Zauberberg richtet den Imperativ an die deutsche Seele, die romantische Vergangenheitsfixierung abzulegen. Für den Protagonisten ist die fiebrige Zauberlandschaft in den Schweizer Hochalpen ein Experimentierfeld, auf dem er zwischen Unvernunft, Antivernunft und Übervernunft seinen Weg sucht, einen Mittelweg zwischen Barbarei und Zivilisation, den der Autor inzwischen als eigentlich deutsch und menschlich darstellt. Doch seine Warnrufe verhallten ungehört. Das Deutsche Reich zum Dritten Reich mutiert, marschierte im Stechschritt Richtung Barbarei. Die Reaktion Thomas Manns darauf zeugt nicht nur von seinem wachen Geist, sie ist auch typisch für seine um Ausgleich, um Balance bemühte Persönlichkeit. Man sollte insofern stets in Betracht ziehen, dass seinen politischen Äußerungen immer auch etwas Dialektisches anhaftet. Das hieße nun für die historische Situation der 1930er Jahre, weil er die irrationalen und antihumanen Kräfte im Vormarsch sah, strich er in der Folge noch deutlicher die Notwendigkeit einer zivilisierten Ordnung heraus. Rückfall in die Barbarei. So können wir festhalten. Das Jahr 1933 markiert die symbolische Grenzscheide der Neuausrichtung seiner Kulturidee. Angesichts einer Rebarbarisierung in Praxis, die er dank seiner intellektuellen Faszination für das Barbarische erstaunlich früh erkannt hatte, fiel die Bewahrung einer freien deutschen Kultur nunmehr mit der Verteidigung der Zivilisation zusammen. Durch seine immense Machtentfaltung und seine beispiellose Inhumanität erschien ihm der Nationalsozialismus als Angriff auf die Fundamente der abendländischen Welt und damit auf die Kultur und Zivilisation überhaupt. Damit nähern wir uns dem Punkt, den wir schlaglichtartig schon zu Beginn fixiert haben. Die deutsche Kultur, die der Autor zuerst im schweizerischen, dann im amerikanischen Exil gegenüber dem offiziellen Deutschtum des NS-Staats zu verkörpern suchte, definierte er jetzt in glasklarer, unmissverständlicher Abgrenzung zur Barbarei. Den in der Nietzsche-Nachfolge begangenen Flirt mit dem barbarischen Urgrund der Kultur verbot er sich nun. Als Künstler wollte er ein Antibarbar sein, und als frisch gebackener Amerikaner unterstützte er das Projekt einer World Civilization, das US-Präsident Franklin D. Roosevelt damals propagierte. Aufschlussreich ist auch hier wiederum der Blick auf das belletristische Schaffen jener Zeit. Manns Exilromane gestalten das Phänomen eines barbarischen Rückfalls der Kultur durchgehend. Man muss sie nur daraufhin abzuklopfen wissen. Dann finden sich Reflexionen dieses gegenwartskritischen Denkens auch in so entfernt scheinenden historischen Romanen wie «Lotte in Weimar» 1939 oder der Bibeltetralogie «Josef und seine Brüder», die zwischen 1933 und 1943 entstanden ist. Der Goethe-Roman «Lotte in Weimar» über die Wiederbegegnung des alternden Dichterfürsten mit seiner Jugendliebe präsentiert diesen als Inbegriff einer deutschen Kultur, die sich gegen die völkische Barbarei zur Wehr setzt. Durch bewusst gesetzte Anachronismen lässt der Autor bereits in der Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon und damit in den Anfängen der deutschen Nationalbewegung die Barbaren des 20. Jahrhunderts aufmarschieren. Die Goethe-Figur bringt ein Element antik-mediterraner Zivilisation in die deutsche Kultur ein. Sie steht für Weltläufigkeit und internationalen Austausch. Dennoch, und das ist typisch für Thomas Manns ironisch ambivalente Weltsicht, bleibt sein Goethe im Dämonischen verwurzelt. Die Dämonie, so etwas wie die deutsche Version des Dionysischen, ist die Quelle schöpferischer, moralisch indifferenter Größe. Damit knüpft der Autor unmittelbar an die Ursprünge seines kulturkritischen Denkens in der Nietzsche-Tradition noch vor dem Ersten Weltkrieg an. Doch gleichzeitig transzendiert er diese Position. Er spricht von einem latenten Widerstreit von zivilen und dämonischen Tendenzen im Menschen. Und der Protagonist Goethe bändigt diesen Widerspruch, diese menschliche Doppelnatur, um der humanen Ordnung willen. Er verkörpert ein synthetisches Kulturideal, tief, aber nicht grausam, zivilisiert, aber nicht platt. Kritisch durchscheinend auf die damalige Gegenwart ist auch die monumentale Josef-Tetralogie, die die alttestamentarische Geschichte von Josef in Ägypten, dem Berater und Traumdeuter des Pharaos, zu einem grandiosen Epos weitet und den Blick von der deutschen Geschichte auf diejenige der Menschheit lenkt. Als programmatischer Gegenentwurf zu den Remythisierungstendenzen des Faschismus will der Roman den Mythos ins Humane wenden, ähnlich wie der Goethe der Lotte in Weimar die Dämonie. Er beschreibt dabei die Menschheitsgeschichte als einen Prozess der Zivilisation, der stets gefährdet bleibt. Auf jeder Entwicklungsstufe gibt es spezifische Formen der Barbarei, von einer Barbarei des Ursprungs bis zu einer Barbarei der Spätzeit und Dekadenz. Atavistische Rückfälle bleiben jederzeit möglich. Die, wie es Mann nannte, späte Frühe der Josef-Geschichte spiegelt damit die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, dass eine Kultur nicht nur von außen tödlich bedroht sein kann, sondern auch von innen. Als Antwort auf den Faschismus stellt die Josef-Tetralogie keineswegs, wie der bekannte Ägyptologe Jan Assmann meinte, eine pazifistische Utopie dar. Vielmehr erscheint die kriegsuntüchtige Überfeinerung, die Effeminiertheit des abgehobenen Pharaos Echnaton ebenso als Gefahr wie die rohe, ungezügelte Gewalt der Ursprungsbarbaren. Wie nüchtern und illusionslos Thomas Manns Sicht auf den Zivilisationsprozess war, bestätigt die im Nachgang zum Josef-Roman entstandene Moses-Novelle Das Gesetz. Sie zeigt, dass es keine Ordnung ohne Gewalt gibt, auch nicht in der Zivilisation. Höhepunkt der literarischen Auseinandersetzung des Schriftstellers mit den glänzenden Gipfelpunkten und den finsteren Abgründen der deutschen Kultur ist der Dr. Faustus, publiziert 1947. Er führt als Epochenroman, der im Angesicht der deutschen Katastrophe geschrieben ist, die allgemeine Krise der Moderne und die deutsche Sonderwegproblematik zusammen. Ausgehend vom soziologisch-historischen Befund, dass die europäische Moderne im Zuge einer grundlegenden Säkularisation eine in autonome Systeme ausdifferenzierte Gesellschaft hervorgebracht hat, deren Individuen die verlorene Ganzheit als Sinnverlust wahrnehmen, arbeitet der Roman als Leitgedanke der Zeit eine, Zitat, intentionelle Rebarbarisierung heraus. Was eine solche Rückkehr zur Barbarei praktisch bedeutet, illustriert der Erzähler, indem er parallel zur Biografie des Protagonisten, des Komponisten Adrian Leverkühn, der zur Steigerung seiner künstlerischen Fähigkeiten einen faustischen Pakt mit dem Teufel eingeht, indem er parallel zu dieser Künstlerkarriere die Katastrophe des Dritten Reichs schildert, die Trümmer, den Untergang, die vernichtende Befreiung. Auch hier kommt einmal mehr der Thomas Mann auszeichnende, eminent selbstkritische Blick auf die deutsche Kultur zum Vorschein. Mit der These, der Ästhetizismus, die deutsche Weltflucht und Kunstreligion sei Wegbereiter der Barbarei gewesen, untermauert der Dr. Faustus die Einsicht des Autors, dass die unpolitische deutsche Kulturtradition das Verderben mitverantwortet habe. Dass die Kultivierung der eigenen Seele in einer machtgeschützten Innerlichkeit in eine totale Politik umschlug, die mit den Mitteln der modernen Technik eine nie gesehene Barbarei veranstaltete, das ist die tragische Pointe der historischen und kulturkritischen Analyse Thomas Manns. Das Kennzeichen der Epoche wäre demnach ein Rückfall in die Barbarei, mehr noch ein bewusst herbeigeführter Rückfall in die Barbarei. Tatsächlich ist dies ein Grundzug der Zeit, wie ihn man in den erwähnten Romanen, aber auch in den Tagebüchern und der politischen Publizistik jener Jahre herausarbeitet. Von einem, Zitat, unheimlichen Prozess der Rebarbarisierung spricht er bereits in einer Rede von 1931, eine Diagnose, die nach 1933 akut wird, aber schon vorher als Problem aufscheint. Dabei, auch dies können wir heute noch von Thomas Mann abschauen, ist das alles ohne jede Spur von Dünkel, Moralismus oder Besserwisserei. Ganz im Gegenteil. Manns Kritik an Deutschland und der deutschen Kultur ist immer auch Selbstkritik. Er selbst, der gelehrige Schüler Nietzsches, hatte schon vor und während dem Ersten Weltkrieg mit einer barbarischen Kulturauffrischung geliebäugelt und, wie wir gesehen haben, als Gegensatz der Kultur eben nicht die Barbarei, sondern die Zivilisation propagiert. Angesichts der real existierenden NS-Barbarei verbot sich dieses intellektuelle Anbandeln mit dem bösen, grausamen Wilden. Für den Absturz in den Nationalsozialismus machte Thomas Mann also auch die unpolitische deutsche Kulturtradition, den Ästhetizismus, verantwortlich, aus der er selbst hervorging. Gerade weil die Deutschen vorab viele ihrer Intellektuellen von der Politik nichts wissen wollten, auch weil sich nach der gescheiterten liberalen Revolution von 1848-49 keine tragfähige demokratische Tradition entwickelt hatte, konnten die Nationalsozialisten eine totalitäre Politik errichten, so Manns Deutung der deutschen Dinge. Das blendet zwar handfeste politische und ökonomische Ursachen für den Aufstieg Hitlerdeutschlands aus, schmälert aber nicht die moralisch und intellektuell höchst glaubwürdige, da selbstreflexive und selbstkritische Interpretation dieses Strangs der deutschen Ideen- und Kulturgeschichte durch Thomas Mann. Im Jahr 1939, dem Jahr des Beginns des Zweiten Weltkriegs, formulierte er diesen Zusammenhang folgendermaßen. Das politische Vakuum des Geistes in Deutschland, die hoffärtige Stellung des Kulturbürgers zur Demokratie, seine Geringschätzung der Freiheit, in der er nichts als eine Phrase westliche Zivilisationsrhetorik sah, hat ihn zum Staats- und Machtsklaven, zur bloßen Funktion der totalen Politik gemacht. Wer Thomas Manns politisches Denken über die Jahre und Jahrzehnte hinweg verfolgt, dem entgeht nicht, dass er selbst dieser Verachtung der Zivilisation eloquent die Stichworte geliefert hatte. Goethe und Hitler. Eine so tiefgreifende deutsche Kulturkritik als Selbstkritik am Schmerzpunkt deutscher Geschichte. Wo liest man das heute noch? Erinnerungen an Martin Walser werden wach, der 1998 in seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche die Ritualisierung der deutschen Vergangenheitsbewältigung kritisiert hatte, Auschwitz als Einschüchterungsmittel, Moralkeule, Lippengebet. Wie ganz anders war da ein Thomas Mann. Das zeigt sich exemplarisch auch gewissermaßen am Bias de Résistance deutscher Selbstvergewisserung, nämlich an der Frage, wie es möglich war, dass die deutsche Kultur in den Schlachthöfen der SS endete. Eine einfache und naheliegende Sichtweise, die tatsächlich viele Anhänger fand, würde lauten: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt ein gutes Deutschland und es gibt ein böses Deutschland. Das Deutschland von Schiller und Goethe und das Deutschland von Himmler und Hitler. Dieser Zwei-Deutschland-Theorie widerspricht Thomas Mann. Ich zitiere: Das böse Deutschland, das ist das fehlgegangene Gute, das Gute im Unglück, in Schuld und Untergang. Darum ist es für einen deutsch geborenen Geist auch so unmöglich, das böse, schuldbeladene Deutschland ganz zu verleugnen und zu erklären: Ich bin das Gute, das Edle, das gerechte Deutschland im weißen Kleid, das Böse überlasse ich euch zur Ausrottung. Dies betonte in der am 29. Mai 1945 zuerst in englischer Version in der Library of Congress in Washington D.C. gehaltenen Rede Deutschland und die Deutschen. Nichts von dem, was er über Deutschland sage und schreibe, komme aus fremdem, kühlem, unbeteiligtem Wissen. Er habe es auch in sich, er habe alles am eigenen Leib erfahren. Goethe und oder Hitler? Die Antwort Thomas Manns auf diese Schicksalsfrage der deutschen Kultur mag Moralisten verstören. Natürlich gehört das für ihn zusammen. Der Schriftsteller Jorge Semprún, Autor des autobiografischen Konzentrationslagerromans Die große Reise, nannte diese schwer auszuhaltende Unauflöslichkeit das Binom Weimar-Buchenwald. Will heißen, der begeisternde Höhepunkt deutscher Kultur, die Weimarer Klassik und Buchenwald, das benachbarte KZ, lassen sich nur noch zusammendenken als zwei Glieder einer Gleichung. Im Dr. Faustus, schon zwei Jahre nach Kriegsende, beschreibt der Erzähler Serenus Zeitblum die historisch verbürgte Szene, wo, Zitat, ein transatlantischer General die Bevölkerung von Weimar vor den Krematorien des dortigen Konzentrationslagers vorbeidefilieren lässt. Das sei auch unsere Schmach, sinniert Zeitblum, was der Haltung des Autors, der Haltung von Thomas Mann, entsprach. Der Dr. Faustus nimmt hier also unmittelbar ein politisches Ereignis aus der Entstehungszeit des Romans auf. Am 16. April 1945 zwangen die Amerikaner die Bevölkerung Weimars, sich das Grauen im wenige Tage zuvor befreiten KZ Buchenwald anzuschauen. Der Spiegel übertitelt einen Bericht darüber mit den Worten «Konfrontation mit der Hölle». Und diese Hölle war ausgerechnet auf dem Ettersberg, einem beliebten Ausflugsziel der Weimaraner, auf dem schon Goethe, der andere große Faustautor, sich lustwandelnd ergangen hatte. Die Idee, die Deutschen betrachten zu lassen, was in deutschem Namen an Verbrechen begangen wurde, kam von ganz oben, von Dwight T. Eisenhower, dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte. Er ist der transatlantische General, von dem im Dr. Faustus anspielend die Rede ist. Die Entstehungsgeschichte dieses Höllendefilés lässt sich genau rekonstruieren. Anfang April 1945 erreichten die US-Armee Horrornachrichten aus der Kleinstadt Ohrdruf im Landkreis Gotha in Thüringen. Die vorrückende 4. US-Panzerdivision war dort auf ein Zwangsarbeitslager gestoßen, ein Außenlager des KZ Buchenwald. Sie fand Dutzende herumliegender Leichen, nackt oder in zerfetzte Lumpen gehüllt. Zahlreiche Insassen waren schwer krank oder standen vor dem Hungertod. Tausende von Häftlingen, untergebracht in tarngrünen, von einem doppelten Stacheldraht umzäunten Baracken, hatten in Ohrdruf oft bis zu tödlicher Erschöpfung beim Aushub unterirdischer Tunnel- und Bunkeranlagen geschuftet. Medizinische Einheiten leisteten erste Hilfe für die Überlebenden, Fotografen der Fernmeldetruppen dokumentierten die Schreckensszenen. Eisenhower ordnete an, dass Kriegsberichterstatter und Soldaten die Lager besichtigten. Die Welt sollte erfahren, was sich in den deutschen Konzentrationslagern abspielte. Im KZ Buchenwald, auf dem schönen Ettersberg, sollte das auch die Bevölkerung von Weimar tun. Doch definitiv vorbei war es mit dem höllischen Spuk auch danach noch nicht. Im August 1945 funktionierte die sowjetische Besatzungsmacht das Hauptlager des ehemaligen KZ in eines ihrer Speziallager um. Dort wurden lokale Funktionsträger der NSDAP, aber auch Jugendliche und Denunzierte interniert, wie man in der heutigen Gedenkstätte Buchenwald erfahren kann. Gutes Deutschland, böses Deutschland. Erlauben wir uns an dieser Stelle einen kurzen Zwischenhalt. Wenn wir heute im Rückblick feststellen, dass sich Thomas Mann als kritischer Zeitgenosse und Autor auf der Höhe des Geschehens und der intellektuellen Auseinandersetzung damit befand, so mag das einleuchten. Wirklich würdigen kann man es aber nur, wenn wir auch einen Blick in das zeitgenössische Umfeld werfen, in dem er sich schreibend, denkend, debattierend bewegte. Hier möchte ich seinen berüchtigten Streit mit den Autoren der sogenannten inneren Emigration erwähnen. Im Kontrast zu diesen und generell zum Diskussionsniveau der deutschen Vergangenheitsbewältigung oder vielmehr Nichtbewältigung jener Jahre zeigt sich erst richtig, wie luzide und historisch haltbar Thomas Manns Beiträge zur Selbstaufklärung der Deutschen schon damals waren und geblieben sind. Der Streit ging als große Kontroverse in die Geschichte ein. Gekämpft wurde mit harten Bandagen. Thomas Mann wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vom Schriftsteller Walter von Molo in einem offenen Brief aufgefordert, aus dem kalifornischen Exil nach Deutschland zurückzukehren. Daraus entspannt sich eine erbitterte Debatte, an der sich unzählige Autoren beteiligten und die aus heutiger Sicht wie ein Fiebermesser erscheint für den Geisteszustand der unmittelbaren Nachkriegszeit, für die vielbeschworene Stunde Null, die, das zeigt sich hier exemplarisch, nicht unbedingt eine solche war. Kern der Auseinandersetzung bildete, mehr oder weniger ausgesprochen, die Schuldfrage. Kam dem im Dritten Reich verbliebenen Schriftstellern, die Hitler zwar nicht unterstützten, aber auf dem Mund saßen, eine Mitschuld oder Mitverantwortung für die Verbrechen Nazi-Deutschlands zu? Oder gab es vielmehr, wie die inneren Emigranten geltend machten, so etwas wie eine moralische Pflicht der Intellektuellen, bei ihrem Volk auszuharren? Einen rechten Haken setzte Thomas Mann mit der bösen Bemerkung, den in Deutschland zwischen 1933 und 1945 gedruckten Büchern hafte insgesamt ein Geruch von Blut und Schande an, sie sollten alle eingestampft werden. Provoziert worden war er durch ebenso heftige Attacken der Gegenseite, aber auch durch eine mehr oder weniger deutliche Relativierung der NS-Verbrechen. So bezeichnete von Molo ganz Deutschland als, Zitat, «großes Konzentrationslager, in dem es bald nur noch Bewachende und Bewachte verschiedener Grade gab. Opfer und Täter verschwammen. Er zog eine scharfe Trennlinie zwischen der kriminellen Führerklique und dem Volk, das im innersten Kern nichts gemein habe mit den Missetaten und Verbrechen der Nazis.» Noch weiter ging der heute nicht mehr sehr bekannte Schriftsteller Frank Thies. Er reklamierte für sich und die inneren Emigranten eine Art höherer Weihe, weil er so vieles ausgehalten habe. Falls es ihm gelänge, diese schauerliche Epoche unbeschadet zu überstehen, würde er reicher an Wissen und Erleben daraus hervorgehen, als wenn er aus den Logen und Parterreplätzen des Auslands der deutschen Tragödie zuschaute, so Thies. Das war ein Tiefschlag gegen Thomas Mann und die Exilautoren, von denen viele, und das blendet Thies komplett aus, mit dem Leben bezahlt hätten, wären sie im Reich geblieben. Laut Thies hätten die Emigranten also nicht nur einen bequemen Zuschauerposten außer jeder Gefahr gewählt, sie wären auch abgeschnitten gewesen von der authentischen Erfahrung einer deutschen Schicksalsgemeinschaft. Diese Auffassung war verbreitet. Auch ein Gottfried Benn, ein anderes Kaliber als Thies, behauptete schon 1933, dass man über die deutschen Vorgänge nur mit denen sprechen kann, die sie auch innerhalb Deutschlands selbst erlebten. In Benns maliziöser Erwähnung der kleinen Badeorte am Golf de Lyon und der Hotels von Zürich, Prag, Paris findet sich auch bereits die in der Spitze von den Logen und Parterreplätzen des Auslands implizierte Unterstellung, die Exilautoren hätten sich unsolidarisch verhalten und es sich fernab der heimischen Krämpfe und Kämpfe gut gehen lassen. Thomas Mann konterte: Abgesehen davon, dass viele Autoren im Exil auch wirtschaftlich um ihre Existenz bangten, strich er die psychischen Belastungen des Vertriebenseins heraus, das Herzasthma des Exils, die Entwurzelung, die nervösen Schrecken der Heimatlosigkeit. Auch gestand er, dass er sich vor den deutschen Trümmern fürchte, den steinernen und den menschlichen. An eine Rückkehr, wie es von Molo und andere forderten, war unter diesen Umständen nicht zu denken. Wie sehr sich in den Argumenten der inneren Emigranten auch Nazi-Denkmuster fortsetzten, zeigt sich im völkischen Vorwurf an die Adresse Manns, mit der Annahme der amerikanischen Staatsbürgerschaft habe sich quasi eigenhändig vom deutschen Schrifttum ausgeschlossen. Auch hier kommt eine Schuldumkehr ins Spiel. Nicht die Nationalsozialisten haben ihn ausgebürgert, er selbst hat es getan, behauptete ein gewisser Herbert Lestiboudois am 22. Januar 1946 in der Westfälischen Zeitung. Andere meinten, durch das Exil habe man sein Heimatrecht aufgegeben. Die dummdreisten Rempeleien machten Mann zu schaffen. Ins Tagebuch notiert er: Beunruhigung und Ermüdung durch die deutschen Angriffe dauern an. Nenne die treu in Deutschland sitzen gebliebenen Ofenhocker des Unglücks. Zur Entfremdung zwischen inneren und äußeren Emigranten trug auch die zwangsläufige Unterscheidung in Sieger und Verlierer bei. Thomas Mann wusste um die psychologischen Tücken der unfreiwilligen Befreiung von der Hitlerherrschaft. Die Deutschen mussten mit Panzern und Bomben dazu gezwungen werden, selbst hatten sie es nicht geschafft. Ein Unrechtsbewusstsein für die monströsen Verbrechen des Dritten Reichs gab es nicht. Es stellte sich erst viel später ein, auch hier nicht ohne die Mühen einer von außen aufoktroyierten Umerziehung. So wehrte sich die deutsche Öffentlichkeit bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen lautstark gegen die Verurteilung von überführten Massenmördern, die Hunderte von Juden und anderen willkürlich ausgewählten Opfern umgebracht hatten. Sie hätten ja nur ihre Pflicht getan und hätten Befehlen gehorcht. Es sei halt Krieg gewesen, man habe sich gegen die Sowjetkommunisten verteidigen müssen, so lauteten die Standardausreden. In diesem völlig verhockten geistigen Klima hätte keine fruchtbare Auseinandersetzung und erst recht keine Annäherung stattfinden können. Thomas Mann ahnte das. Er lehnte es ab, sich als Bannerträger einer noch ganz schleierhaften neudeutschen geistigen Bewegung einspannen zu lassen und den Besatzungsmächten, wie er es formulierte, die Fehler zu verweisen. Und überhaupt, so fragte er, wo blieb Deutschland? Die Heimat, die er bis 1933 gekannt hatte, gab es nicht mehr. Das Vaterland als Einheit, es war kaputt. Im Exil sah er sich deshalb vor die existenzielle Notwendigkeit gestellt, ein neues kulturelles Selbstverständnis zu entwickeln, eine Art Arche Noah zu bilden für den freien deutschen Geist, der zu Hause unterging. Darum sagte er, wo ich bin, ist Deutschland. Wo ich bin, ist die deutsche Kultur. Man kann es nicht genug betonen. Während die große Kontroverse mit den inneren Emigranten intellektuell flach und polemisch verlief, zeigt sich Manns überlegenes Dichten und Denken gerade in der tiefgründigen und ambivalenten Art, in der er sich als Repräsentant einer deutschen Kultur empfand. Obwohl er mit seiner Emigration in die Schweiz im Februar 1933 von Anfang an im Wortsinn fein raus war, identifizierte er sich auch danach in eigentümlicher Weise mit den dunklen Seiten des Deutschtums. Das unterschied ihn sowohl von den Reichsdeutschen als auch von den meisten Emigranten. Er war überzeugt, dass die verspätete Nation Deutschland, die den demokratischen Zug des 19. Jahrhunderts verpasst hatte und deren Künstler und Intellektuelle hochnäsig auf die Niederungen des Politischen hinabsahen, gerade aus dieser Politik fern heraus anfällig für die totale Politik des Nationalsozialismus geworden war. Es entstand ein Vakuum, das die Nazis umso einfacher füllen konnten. Thomas Mann schämte sich für das mörderische Unrecht, das in deutschem Namen über die Welt kam. Er sprach von einer Schmach, die alle Deutschen betreffe. Man braucht nicht den umstrittenen Begriff einer Kollektivschuld zu bemühen, aber dieses Gefühl von Scham und Betroffenheit, wie er es ausdrückte, war der historischen Situation weit angemessener als das auftrumpfende, geschichtsblinde Ressentiment mancher inneren Emigranten, die noch stolz waren auf das Unheil, das Deutschland anrichtete. Der Autor Otto Flake verstieg sich dabei zur Aussage: Damit die Menschheit zur schrecklichsten der Erfahrungen kommen konnte, zu einer Lehre, die hoffentlich unvergessen bleibt, haben die Deutschen die Kastanien aus dem Feuer geholt. Man sollte ihnen also noch dankbar sein für den Krieg und die Ermordung von Millionen. Von Heinrich Heine stammen die bekannten Gedichtzeilen aus Paris: Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Thomas Mann seinerseits beschrieb im Exil sein Leiden an Deutschland. Die besten Köpfe dieses Landes, das sich als Kulturnation verstand, lange bevor es zum Nationalstaat wurde, haben es sich nie einfach gemacht. Manns Leitmetapher in politischen Fragen war, wie angetönt, der dialektische Ausgleich. Wenn es ihm zu platt, zu homogen, zu stechschrittartig wurde, trat er jeweils auf die andere Seite des einseitig überlasteten Kahnes. Als künstlerischer Mensch war er neugieriger, wandelbarer, einfühlsamer als unbewegliche Meinungswächter, so nannte er sie, es sich träumen konnten. Auch davon könnten wir uns heute in Zeiten von Cancel Culture, stammesmäßiger Blasenbildung und eines immer enger werdenden Meinungskorridors ein Stück abschneiden. Wenn wir vor diesem Hintergrund, den wir hier ausgeleuchtet haben, zum 150. Geburtstag des Autors eine Bilanz zu ziehen versuchten, so wäre Folgendes festzuhalten. Thomas Mann verdankt seinen hervorgehobenen Platz im kulturellen Gedächtnis der Deutschen einerseits seinen literarischen Werken, die zum Besten gehören, was die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Andererseits verdankt er diesen Ehrenplatz dem Umstand, dass er damals 1933 bis 1945 entschieden auf der richtigen Seite stand. Ausdruck dieser Wertschätzung ist die Ansprache, die der damalige Bundespräsident Horst Köhler im August 2005 zum 50. Todestag des Schriftstellers in dessen Heimatstadt Lübeck hielt. Köhler sagte damals, Thomas Mann habe die deutsche Kultur auf einzigartige Weise verkörpert, seine Werke hätten unauflöslich mit Deutschland zu tun. Ja, das stimmt. Allerdings, und dies ist mein Ceterum censeo, liegt seine eigentliche Leistung nicht darin, vor dem Tribunal der Geschichte Recht bekommen zu haben. Sie ist vielmehr in der schonungslosen und leidenschaftlichen Kritik dessen zu sehen, was ihm am liebsten war, der deutschen Kultur. Die vielfach uninspiriert verlaufenden Diskussionen darüber, ob Thomas Mann ein politischer oder unpolitischer Schriftsteller ist, verliefen fruchtbarer, wenn sie sich auf diesen Punkt richteten. Seine reife und ehrliche Selbstkritik in der Reflexion auf die deutsche Kulturtradition. Sie ist und bleibt sein genuiner Beitrag zur Analyse jener extremen geschichtlichen Verwerfungen, die mit der Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs begannen, in der Zwischenkriegszeit nur eine vorübergehende Stabilisierung fanden und am Ende in den Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust und in die deutsche Katastrophe mündeten. Wie meilenweit entfernt ist das doch von der doppelten Dummheit unserer Tage, alles Deutsche entweder zu verdammen, zu verbannen, zu verbieten oder Deutschland wieder großsprecherisch und zeigefingernd als moralisch-militärische Führungsnation zu positionieren.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay Thomas Mann und die Idee der deutschen Kultur von Dr. Philipp Gut. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.